Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode vom Podcast Lachend in die Kreissäge. Neben mir ist hier mein netter Kollege Jan. Guten Tag, Jan.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und auch heute haben wir wieder einen sehr spannenden und unterhaltsamen Gast. Und zwar ist das der Oliver Plöger aus Köln, seines Zeichens, ja, eierlegende Wollmilchsau.
Da geht's schon los, ne?
Ja, Olli, magst du dich vielleicht mal eben kurz vorstellen den Leuten, die dich nicht kennen? Es sind zwar weniger, aber trotzdem einfach mal eine kurze Vorstellung, was du so machst, wie alt du bist und wie dein Hund heißt.
Ja. Also, mein Hund heißt Johnny. Der mummelt hier neben mir rum. Genau, ich bin 77 geboren, ich komme aus dem Pott, ich bin 42 Jahre alt und arbeite schon seit knapp 20 Jahren in dem, was gemeinhin so als Medien bezeichnet wird. Ich habe für Musikzeitschriften gearbeitet, für Visions unter anderem. Ich war über 10 Jahre bei WDR 1 Live, auch viel im Abendprogramm, habe dort viele Bands getroffen, Interviews gemacht. Ich bin dann irgendwie vom Radio ins Bewegtbild gerutscht, habe Dokumentation gedreht in der ganzen Welt, habe dann irgendwann auch nochmal, keine Ahnung, Sachen gemacht, bei Rock am Ring moderiert und so weiter und so fort. Arbeite aktuell für die ARD Sportschau relativ viel, treffe da Fußballer und ich glaube, die finden mich da ganz gut, weil ich nicht der klassische Fußballreporter bin, sondern eher so einen subkulturellen Hintergrund habe und einfach mit so Fußballermillionären ganz anders umgehe. Und das finde ich, glaube ich, ganz gut, dass man mal auf einer menschlichen Ebene an die rankommt. Genau, das bis hierhin.
Ist auch mal was anderes als diese normalen Sportreporter-Geschichten, ne?
Ja, voll. Also ich denke mir dann eher Formate aus, wo es dann halt um die Menschen hinter diesen Werbeikonen und hinter dem ganzen Geld geht. Und wenn man es richtig anstellt, dann kriegt man die auch, weil im Prinzip sind die alle, sind es alle Jungs so, ne, die sehr früh in einer Blase gelandet sind. Und manchmal muss man denen vielleicht so ein bisschen auch da raushelfen und dann passt das eigentlich.
Aber aktuell auch, also ich meine, ist ja alles in der aktuellen Zeit so ein bisschen schwierig. Was genau machst du da jetzt? Irgendwas auch mit der Bundesliga? Also verfolgst du das?
Ja, nee, ich verfolge das natürlich, aber ich war jetzt tatsächlich auch für die jetzt ausgefallene Fußball-Europameisterschaft eigentlich so mehr oder minder fest eingeplant. Ich sollte eigentlich jetzt nicht sämtliche, aber einen Großteil der deutschen Nationalspieler treffen im Vorfeld und porträtieren. Ne? Okay. Und beim Toni Kroos war ich auch letztens in Madrid, das war sehr schön. Dann war ich noch beim anderen Spieler in Augsburg und dann ging eigentlich der Corona-Scheiß schon los. Es ist ja nur vertagt in Anführungszeichen. Die EM wird nächstes Jahr stattfinden und die Vorbereitung, ich denke mal so, wenn alles gut läuft, in 2-3 Monaten geht es da für mich dann schon mal weiter.
Ja. Okay. Hast du mit Toni Kroos auch über seinen Podcast mit seinem Bruder gesprochen? Einfach mal luppen?
Nee, der war damals, glaube ich, noch nicht in der Mache. Das war so vor 2 Monaten ungefähr. Und ich glaube, die erste Ausgabe, wann kam die raus?
Jetzt vor 2-3 Wochen, ja.
Ja, genau, ne? Und da war das auch noch nicht publik. Das heißt, ich wusste das noch nicht. Ich hatte ihn nur gefragt, so wenn er seinen Bruder twittern sieht, dann, und da hat Toni Kroos einfach nur gesagt, kriegt das kalte Kotzen. Und wenn man von so Fußballer mehr, und er hat natürlich dabei gelacht so, ne? Und da bin ich schon froh, wenn du aus so total geschulten PR-Profis, die Jungs da letzten Endes am Ende des Tages sind, sowas rauskriegst so und ganz viel anderen Quatsch, dann macht das schon Spaß und funktioniert das auch.
Aber wie schwierig ist das denn? Wie schwierig ist das aus solchen Leuten, wie du gerade schon sagst, also es ist ja ein Riesenunterschied, so wenn du so einen Mario Basler, der irgendwie noch mit 3 Schachteln Kippen und Fahne von gestern vor der Kamera stand oder heute, das hat sich ja total geändert. Ist das schwierig, dann irgendwie auch mal was rauszubekommen, was jetzt nicht irgendwie klingt, als hätten sie es irgendwo abgelesen, oder?
Sagen wir mal so, man kann ja Formate so gestalten, zum Beispiel, dass die unter Zeitdruck geraten oder dass ich so schnell antworte oder so schlagfertig bin, dass die gar nicht groß Zeit haben zu überlegen, dass sie so ein bisschen aus ihrer Comfortzone quasi rauskommen. Und dann funktioniert das auch. Was eher die Schwierigkeit ist, die sind ja alle extrem behütet. Ne? Die haben 2-3 Manager teilweise, ne? Und jeder will da irgendwie Mitspracherecht haben und jeder will natürlich seinen Protagonisten, seinen Star, den neuen upcoming Fußball-Superstar möglichst gut dastehen lassen. Ne? Und das ist dann manchmal tatsächlich so ein bisschen edgy, vor allem wenn dann so zwei Manager-Typen noch im Hintergrund hinter der Kamera dann sitzen, ne? Da muss man sich tatsächlich ein bisschen von frei machen, aber da hilft mir tatsächlich meine Erfahrung so ein bisschen, dass ich das echt ausklammern kann und sag so, ey, fuck it, sollen sie auch denken, was sie wollen, wir machen hier unser Ding und wenn es ihnen gar nicht passt, so, dann müssen sie demnächst nicht mal nochmal zusagen, aber das Feedback von den Fußballern selbst ist immer relativ gut, weil irgendwann lachen die halt und dann bedanken sie sich und endlich mal was anderes und so, also von daher funktioniert das halt.
Ja, aber du bist ja auch sehr schlagfertig und spontan. Und ich glaube, das ist wichtig. Also mich persönlich ermüde das wahnsinnig, mir mittlerweile in den letzten Jahren diese Spielerinterviews anzugucken, weil man merkt halt total, die sind geschult, die wissen genau, was sie wann sagen sollen.
Ja.
Und früher war das nicht so. So früher hat so ein Mario Basler, wie Janosch eben gesagt hat, einfach einen rausgehauen und hat gesagt, was ihm gerade durch den Kopf geht, ob das immer so schlau war, das sei mal dahingestellt, aber es war zumindest echt.
Ja.
Und jetzt mittlerweile, du weißt, bevor dir den Mund aufwachen, schon fast im Wortlaut, was der gleich sagen wird und das ist wahnsinnig ermüdend, finde ich.
Und vor allem in dieser sogenannten Mixed Zone, ne? Also direkt nach dem Spiel. Das Problem ist, was Reporter da direkt vor Ort haben, die stellen einmal einen Tacken zu kritische Frage, dann kriegen die beim nächsten Spiel kein Interview mehr. Ne? Das ist echt knallhart so. Ne? Also man muss die wirklich aus dieser Comfort Zone oder wo die so kennen, so ein bisschen rausführen, dann funktioniert das auch. Ich war auch letztes Jahr zum Beispiel mit der U21 in der Europameisterschaftsvorbereitung in Natz in Südtirol. Ne? Und da waren die im Trainingslager und ich meine, unter 21 alle. Wir haben so viel Scheiß mit denen gemacht da, das war cool, das macht Bock, ne? Aber klar, wenn du diese klassische Situation am Spielfeldrand und so, dann verfallen die natürlich alle in Floskeln und Phrasen und ja, da hat halt keiner Bock mehr drauf, ne?
Aber wie ist so der Unterschied, das würde mich mal interessieren, also wenn du aus so einer Rock'n'Roll-Schiene kommst und irgendwie die ganzen großen Stars dann irgendwie bei Rock am Ring Interviews und dann auf einmal die Fußball, ist das dann ein Unterschied wie Tag und Nacht? Ich meine, das sind beides irgendwie Leute, die haben Kohle ohne Ende, aber sind ja, wie du schon sagtest, in einer komplett eigenen Blase und die Blase ist ja auch vermutlich denkbar unterschiedlich. Gibt es trotzdem irgendwelche Sachen, die ähnlich sind oder wenn man sich mit denen unterhält?
Spannende Frage.
Ja, habe ich tatsächlich den Vergleich so noch nicht so ganz direkt gezogen, aber natürlich ist es grundsätzlich schon einen Tacken dankbarer, muss man wirklich sagen, Musiker zu interviewen, weil die gehen auf eine Bühne und performen und funktionieren aus sich selbst heraus.
Ja, klar.
Ein Fußballer ist ja letzten Endes nur jemand, der eine gewisse Leistung abliefert, aber das ist ja keine, da ist ja keine Individualität gefragt oder was auch immer. Ne?
So eine Art Dienstleistung.
Ja,
so eine Art körperliche Dienstleistung.
Zugespitzt könnte man das so sagen und formulieren, richtig. Generell ist es, und vor allem, wenn natürlich, keine Ahnung, wenn eine Kamera irgendwo, aber klar, bei Musikern gibt es auch Unterschiede. Ne? Es gibt so Leute wie euch und dann gibt es auch coole Leute. Ne? Also, nein, worauf ich nur hinaus wollte, es gibt ja so Leute, keine Ahnung, ich habe 2-3 Mal Jack Black getroffen, ja. Also da müssen wir nicht drüber reden, da machst du gar nichts, der reißt dir das Mikro aus der Hand und du lässt es einfach passieren und du lässt dich einfach nur tot und rennst hinterher und hältst die Kamera drauf.
Aber das ist auch noch ein riesen Unterschied, wo du gerade Jack Black sagst. Wir haben mal mit dem auf dem Festival gespielt, wo auch andere große Musik-Acts waren. Als der kam, das war ein ganz anderes Level, weil der auch noch dieses Schauspieler so, du hast gemerkt, das ist irgendwie was ganz anderes so. Also,
ja. Ja, das war jetzt natürlich auch ein bewusst übertriebenes darstellerisches Beispiel. Ne? Klar, und ich meine, ein Musiker, der ist ja auch viel unterwegs und der hat auch schon viel Scheiße gesehen, weil kein Musiker fängt in einer großen Band an. Jeder fängt in einem stinkenden Proberaum an. Das heißt, da ist eine ganz andere Sozialisation gefunden. Ne? Falscher Satz, egal. Und bei Fußballern ist es ja so, gerade heutzutage, die leben ja schon teilweise mit 10 oder 11 in ihrer Blase. Ne? Ja,
voll.
Also eigentlich ist es
ein Internat und los geht's.
Ja, ja genau. Ne? Und mit 14 werben die sich ja mittlerweile die Spieler ab, irgendwie für ein paar Millionen und was auch immer. Das ist schon sehr viel professioneller und man muss da mehr selber Gas geben. Dann zeitlich ist es meistens noch relativ begrenzt. Also klar, wenn du Metallica interviewst, dann hast du auch, weiß ich nicht, ja, hast du auch mal nur 10 Minuten oder so. Ne? Das kommt auch noch dazu und ja, Aber also generell gute Frage, ne? Und eigentlich muss man ein bisschen mehr arbeiten, wenn man Fußballer interviewt, weil aus denen selbst heraus etwas weniger kommt als bei einem Durchschnittsmusiker. Ja.
Mhm. Ja, und vermutlich, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ja auch so, dass du da viel mehr drauf achten musst, okay, im Nachgang muss ich vielleicht noch das Interview abgeben, da wird mir vielleicht noch gesagt, was ich dann alles rausschneiden muss und hast du nicht gesehen. Also, weil die Fußballer funktionieren ja heute nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern die müssen ja auch irgendwie gucken, alles klar, läuft Instagram, die haben noch 30 verschiedene Werbeverträge mit irgendwelchen Firmen am Laufen, wenn die da einmal das Falsche sagen, bricht irgendein Werbevertrag weg oder weiß der Geier was, so, das ist ja ein anderer Schnack als einer, der einfach nur irgendwie eine Gitarre in der
Hand hat. Ne? Ja, aber ich meine, am Ende ist es dann die Sportschau, ne? Und wie gesagt, ich arbeite seit 20 Jahren journalistisch und da gibt's auch noch Redakteure, die das abnehmen. Also ich sag mal so, wir wollen auch natürlich auch nicht, dass sich jemand selber da in die Scheiße reitet.
Ja,
ne?
Klar.
Also wenn wir genau wissen, ey, da ist der komplett übers Ziel geschossen oder hat das unglücklich formuliert, dass das einfach Konsequenzen nach sich ziehen könnte, ne, dann lassen wir das auch mal raus. Ja, ist ja okay. Klar.
Alles klar.
Ja, was ich noch fragen wollte, wo wir eben kurz bei dem Toni Kroos-Thema, bei dem Thema
Podcast. Was heißt denn Podcast. Noch? Wir sitzen hier seit 10 Minuten.
Ja, ich muss jetzt gleich weg.
Naja.
Nee, apropos Podcast, du hast ja selber einen Podcast. Zuerst war die Haut, heißt das richtig? Ein Tattoo-Podcast. Was kannst du darüber erzählen?
Ja, keine Ahnung. Ich habe ein paar Amerikaner, also ich bin selber ziemlich hart tätowiert und Sammler und so, habe irgendwie 40 Tätowierer aus mir drauf und bin auch oft mal nach Amerika geflogen, um mich tätowieren zu lassen und so. Und dann habe ich halt irgendwann gesehen, es gibt halt nicht einen deutschen Tattoo-Podcast, der mir als Hörer qualitativ Spaß machen würde. Und dann habe ich gesagt, dann machst du selber einen, einfach um das so für mich mal zu besetzen. Und keine Ahnung, hab da jetzt 16, 17 Episoden aufgenommen oder so, immer so Stunde, anderthalb mit Tätowierern, die ich gut finde, die was zu erzählt haben und die haben halt alle was zu erzählen. Ne? Wenn du seit 20 Jahren tätowierst, dann hast du Storys ohne Ende, dann hast du einen gewissen Werdegang hinter dir, dann hast du vor allem Tätowieren vor 20 Jahren schon erlebt, als das noch ein ganz anderer Schnack war und das will ich so ein bisschen abbilden. Ne? Ja.
Also als es noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist sozusagen. Also es ist ja mittlerweile, übertrieben gesagt, fast seltener, jemanden zu treffen, der nicht tätowiert ist.
Ja, ja, genau. Und dann hast du Leute und, keine Ahnung, ein Osti aus Aachen zum Beispiel oder die haben halt in den 90ern irgendwelchen klischee-triefenden Biker-Shops gelernt. Ne? Und da liegt dann einfach eine Schrotflinte hinterm Tresen und diverse Rauschutensilien daneben und langhaarige Biker-Typen hängen da rum und also Geschichten, die du in einem Quentin Tarantino-Film nicht so unbedingt glauben würdest, ist denen halt passiert, so in den 90ern, mitten in Deutschland so, ne? Das ist sehr, sehr erstaunlich und ich kriege da auch ganz gutes Feedback, dass ganz viele Leute sagen, vor allem Ältere, so Alter, geil, dass das mal jemand erzählt und dass das dokumentiert wird, weil das Wissen, wenn das keiner macht, ist das irgendwann komplett Flötepiepen, ne? Und vor 30 Jahren in den Tattoo-Shop zu gehen, war, glaube ich, ein komplett anderer Schnack als heutzutage.
Ja, und ich glaube, dass das für Leute, die sich da wirklich für interessieren, auch wirklich total spannend ist. Ich meine, das ist natürlich eine Blase, also das ist natürlich so ein typisches Thema für Leute, die nicht tätowiert sind.
Ja.
Die finden da ja halt wahrscheinlich gar keinen Zugang, aber wenn man da so ein Nerd, also bei allem, was so ein bisschen nerdig ist, dafür ist das ja das perfekte Futter eigentlich.
Ja, da sind Podcasts natürlich stark und ich habe halt so im Schnitt pro Folge 3.000, 4.000 Hörer und die hören das halt zu 99,9% durch. Ne? Und dann stelle ich mir vor, das ist einfach mal so ein Laden, der ist so groß wie das Kölner Palladium. Ich weiß nicht, ob da von unseren Zuhörern schon mal jemand war. Also echt eine fette Konzertlocation. Und dann stelle ich mir einfach vor, so ja, dann sitze ich da mit meinem Protagonisten auf der Bühne 90 Minuten und alle das komplette Palladium hört aufmerksam zu. Also das und dann ist das ja schon mal so eine Hausnummer. Ne? Du denkst natürlich im Netz 3.000, 4.000, das ist ja nix. Ne? Aber so, wenn man sich das mal so vergegenwärtigt oder so.
Man muss ja auch sagen, wir haben vor kurzem drüber gesprochen, dass das echt Nische ist noch so Podcast. Ne? Also der erfolgreichste Podcast hat, was weiß ich, pro Woche vielleicht 500.000 Zuhörer. Da ist ja zum Beispiel irgendwas wie YouTube. Erfolgreiche YouTuber haben 2-3 Millionen Klicks pro Video. Also das heißt, Podcast ist noch lange nicht so groß wie irgendwie Fernsehen oder YouTube oder sowas, ne?
Ja, und was man natürlich nicht unterschätzen darf, also ich switch ja auch, also ich höre ja genauso selbstverständlich amerikanische Podcasts oder gucke amerikanische oder englischsprachige YouTube-Videos wie deutsche. Mhm. Und der deutschsprachige Markt ist halt relativ begrenzt. Ja, es ist Deutschland, Österreich, ja. Schweiz und vielleicht irgendwo ein versprengter Holländer, hört er auch nochmal hin. Aber ansonsten ist das ja überschaubar, so, weißt du? Und sobald du was englischsprachig machst, und das okay Welt, ne? machst, ja. dann knallt es halt sofort, ne? Ja, genau. Ja.
Aber um da mal so ein bisschen vielleicht die Zeit so zurückzudrehen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu dem, was du jetzt machst? Hast du irgendwas mit Journalismus studiert oder bist du da so reingerutscht? Ich glaube, das erste war Radio, was du gemacht hast, dann auch wirklich, wo du von gelebt hast. Oder wie ist es dazu gekommen?
Also wie gesagt, ich habe Praktikum gemacht. Ich hab irgendwann mal Vermessungstechniker gelernt in Gelsenkirchen-Schalke, weil ich so desperate und
Oh Gott, auch noch in der verbotenen Stadt.
Komplett, aber Borussia Dortmund-Fan seit meinem 8. Lebensjahr. Also es wird immer absurder. Hauptsache dagegen. Ich habe ja irgendwann mal eine Vermessungstechniker-Ausbildung gemacht, weil ein Bekannter meiner Eltern mir den Job angeboten hatte und für mich war irgendwie entscheidend, ich muss nicht zu einem Bewerbungsgespräch.
Geil.
Und so am zweiten Tag stellte ich fest, boah, voll die Scheiße. Hab das aber irgendwie durchgezogen und hab gesagt, so, also meinen Eltern zuliebe so die Ausbildung fertig gemacht, und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich nur noch, worauf ich Bock hab. Bin dann zum Visions Magazin nach Dortmund, hab da als Praktikant angefangen, halbes, dreiviertel Jahr oder so, hab da sehr viele gute Leute kennengelernt, denen ich dann später teilweise auch noch mit in der einen oder anderen Band mit zu tun hatte, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, bin dann, weil ich unbedingt in diesen, ja, heute klingt das so klischeebehaftet, aber in diesen Medien halt irgendwie Fuß fassen wollte, ne? Weil das natürlich, da konnte ich rumrennen, wie ich wollte und ich habe
auch irgendwas
gemerkt,
mit Medien, ne?
Ja. Und ich wusste, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich da ein bisschen Talent halt auch für habe, ne? Weil ich halt schon immer ein totaler Musiknerd war zum Beispiel. Und dann bin ich zu Viva 2 damals nach Köln als Praktikant, Alter, meine Güte. Also echt beim Kumpel auf der Couch gepennt, aber Hauptsache da irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und keine Ahnung. Also studiert in dem Sinne nichts. Ich habe dann hinterher, als ich bei 1 Live gelandet bin, dann hast du dann auch mal so Workshops und journalistische Grundlagen, aber das hatte ich eigentlich schon vorher verinnerlicht, weil ich, wie gesagt, bei Visions, da waren echt gute Leute, die später für echt renommierte Interviewmagazine geschrieben haben oder schreiben und die geben einem halt das Nötigste oder das Grundzeug so ein bisschen mit auf den Weg. Ne? Und es ist auch viel, ich glaube, ja, weiß ich nicht, also normales Menschenverständnis oder so, wie man, glaube ich, halbwegs vernünftig journalistisch arbeitet und wie nicht, ne?
Also, ja, und auch so Learning by Doing dann halt, ne? Also, dass du nicht, also man merkt ja auch, wie man mit den Leuten dann irgendwie umgehen muss, um an gewisse Informationen zu kommen und was weiß ich, ne? Das ist ja vermutlich über die Zeit dann gekommen.
Ja. Hast du irgendwann mal Sprechtraining gemacht? Also so richtig so radiomäßig, so wirklich, weil gut reden, das kannst du ja nur wirklich gut. Aber gab es so gezieltes Sprechtraining wie bei einer Tagesschau?
Ich hatte das
Sprecherin
mal,
und einem Sprecher?
Ich hatte das mal angefragt. Ich glaube vor 16, 17 Jahren beim WDR und da haben sie gesagt, brauchst du nicht. Und von daher nein.
Das ist abgefahren, weil man hat dich ja auch schon, muss mir kurz auf die Sprünge helfen, welches Format das war. Ich erinnere mich an sowas wie roter Teppich und so schick angezogen. Was war das nochmal für eine Nummer?
Ganz ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest.
Du hast doch mal eine Zeit lang zum Beispiel diese, hast du nicht mal Robbie Williams getroffen und sowas? Du hast doch mal...
Ja, aber da war ich nicht schick. Wir haben eigentlich, das war ein desolates Interview im Prinzip, weil ich hatte 30 Minuten...
Ja, für deine Verhältnisse halt, ne?
Ja, ich hatte 30 Minuten Zeit und wir sind dann so ins Tratschen gekommen, der Herr Williams und ich, dass wir von den 30 Minuten ungefähr 22 damit verplempert haben, zu diskutieren, wie man denn am besten einen Amphetaminkater überwindet am nächsten Tag.
Verstehe. Ja gut, und, das ist natürlich starke Herr, Themen. Ne?
Und Herr Williams und ich, wir hatten Mords Spaß. Aber verwenden konnte ich das alles nicht, ne? Das war ein Problem. Aber jetzt so roter Teppich irgendwie mit Anzug oder
ja,
so?
Ja, so eine Fernsehveranstaltung oder irgendwas war das da, meine ich mich erinnern zu können, aber ist auch schon länger her,
ja,
dass du das da so Interviews gemacht hast.
Ja, das ist vielleicht das Ding, ne? Weil so in, warte mal, bei mich da so rein, so in knapp 20 Jahren, da vergisst man auch wieder vieles so. Also
ja,
ich habe es gerade echt nicht parat, was du meinst. Ey.
Aber du bist ja durchaus auch sehr, sehr umtriebig. Also ja, so ein bisschen so ein Lebenskünstler, der mit Quatschen sein Geld verdient. Und du machst ja so unterschiedliche Sachen. Du hast ja auch diese Fernsehgeschichte gemacht, was du gesagt hast. Also Viva 2 war das?
Ja, da war Viva 2, das war ein cooler Musiksender, genau. Dann arbeitest du da irgendwie als Praktikant oder was auch immer. Und fummelst dich da so rein. Ja, aber ich habe dann auch später Sachen vor der Kamera gemacht. Für ProSieben war das. Das war auch gar nicht so unaufwendige Geschichten. Ne, da sind wir um die halbe Welt gereist und dann habe ich ja Drogen genommen und illegale Autorennen teilgenommen und all sowas. Und
eine Grenzflucht, eine Flucht von...
Ja, das war eher so eine Simulation, aber das war ganz gut gemacht, ne, über die mexikanische Grenze und all solche Geschichten. Das war, wann war denn das? Das war schon wieder 10 Jahre her oder so.
Wie hieß die Show noch?
Also der Name ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da haben sich dann ganz viele kluge Leute bei ProSieben zusammengesetzt und haben ihre Köpfe aneinander gerieben und sich unten einmal angefasst wahrscheinlich. Und dann haben sie den Namen präsentiert und der Name lautete Crazy Planet.
Oh Mann.
Ja, gut. Und dann sitzt du da und guckst in diese erwartungsvollen Augen und sagst erstmal so, ist ein Witz, ne? Und da kommt halt gar nichts, ne? Und dann denkst du schon so, okay, das ist
geil, also oder? Nee.
Das ist dieses Privatfernsehen, ne? Das ist eine verrückte Welt, in der wir leben. Und das war schon teilweise absurd, weil ich lief dann teilweise direkt samstagsabends nach Joko und Klaas, ne?
Ja. Gab's da nicht, apropos Joko und Klaas, gab's da nicht diese Überschneidung? Und zwar war es nämlich so, ich kann mich an die Show mit dir noch gut erinnern, es gab eine Folge da.
Ach, du warst das.
Ja, ich war der eine, der es geguckt hat, nein. Es gab da nicht eine Folge, wo du mit irgendwelchen Indianern in Brasilien Ayahuasca oder wie das heißt, das Zeug nehmen solltest, musstest, hast. Und ich glaube, eine Folge später bei dieser Joko und Klaas Show, dieser 20.15 Uhr Abendshow, lief genau das Gleiche. Also es war quasi irgendwie kurz darauf, und ich glaube, bei Joko, der musste das, glaube ich, machen, dem haben sie das dann verwehrt. Also der durfte das Zeug nicht nehmen, weil er sagt, nee, davon kackst du
ab,
das läuft dir nicht. Irgendwie so war das. Oder kannst du
ich weiß zumindest, dass wir den Schissel schon Monate zuvor gedreht hatten, das dann ewig geschoben wurde.
Das ist ein Zufall dann.
Und so ein Zufall, machen die das Gleiche, aber ich fand es dann eigentlich witzig, dass,
du es gemacht hast und er nicht.
Dieser Ureinwohnerstand gesagt hat, so, nee, ey, Alter, du bist eine Flitzpiepe, du isst hier gar nichts, so, ne? ich weiß nicht, ob es der gleiche Stamm war. Ich wollte mir das von denen dann auch ehrlich gesagt nicht so gerne angucken, weil, weiß ich nicht, fand ich dann auch irgendwie, hab ich einfach keinen Bock drauf gehabt.
Ja, klar.
In welchem Land war das? In Brasilien, oder?
Waren Brasilien und Mexiko unterwegs und so weiter und so fort. Wo wir jetzt bei diesem Thema sind, das Thema eures Podcasts ist ja so ein bisschen so, es geht ums Scheitern im groben Sinne, ne?
Genau.
Und das war tatsächlich eines der Themen, die ich mir mal so rausgepickt hatte oder die ich mir auf den Zettel geschrieben habe, was ich denn von meiner Seite aus vorgeschlagen hätte oder worüber man hätte sprechen können, aber jetzt sind wir da automatisch da gelandet. Und zwar habe ich da zu dieser ganzen Zeit ein sehr ambivalentes Verhältnis bis heute eigentlich. Weil es nämlich so ist, dass, wie gesagt, das war vor 10 Jahren und ich war damals schon lustig und bunt tätowiert, hatte einen journalistischen Hintergrund, habe Sachen auf ProSieben gemacht, war sehr selbstbewusst, bin es halt immer noch. Und da sind natürlich halt auch dann zum Beispiel Managementagenturen auf mich zugekommen und haben gesagt so, ey, du bist jetzt hier der neue Crazy Dude und so und dann machen wir dies mit dir und du kennst dich auch mit Musik aus und die wollten mich halt echt, also groß machen so, ne? Und vermarkten und was nicht alles. Ich war damals aber ein dermaßen arroganter Pillemann-Friseur, dass ich das alles abgeblockt habe. Weil mir ist das so zugeflogen. Also ich bin da relativ einfach reingerutscht, weil ich natürlich wieder irgendwie 1000 Leute kannte und dann hieß es, ja komm, der kann sowas, der macht sowas. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das so richtig war. Ne? Also man hätte es ja zumindest mal ausprobieren können.
Ja, ja.
Allerdings, wie gesagt, also da kommen dann Managementagenturen, die halt sonst irgendwie so RTL-Moderatoren betreuen oder halt auch ProSieben-Moderatoren. Und dann fallen dann so Sätze, ja, wir können dich dann ja auch wunderbar in diese Chartshow bei RTL reinsetzen, weil du bist ja Musikexperte. Ja?
Und edgy. Du bist voll edgy.
Ey, nee, und ich habe da halt so einen inneren Kompass irgendwie, der mir relativ schnell sagt, so, ey, da passt du hin und da halt überhaupt nicht. So, ne? Und ja, und das war ein Grund, warum ich das abgeblockt habe. Und ich hatte immer so ein Bild noch vor mir, was mich echt geprägt hat und bis heute schockiert. Ich wohne ja in Köln und es war mal eine Zeit lang fast so ein Running Gag oder so, wenn man am Kölner Zoo vorbeikam, einfach mal zu gucken, wer da im Kassenhäuschen sitzt, weil da saß eine ganze Zeit lang eine von Tic-Tac-Toe.
Ja? Stimmt, das habe ich auch mal
gehört. Und das war für mich echt so ein Mahnmal, dass ich dachte, okay, du bist mal so präsent in den Medien gewesen, dass du, egal was du danach machst, du bist da irgendwie verbrannt, so. Weißt du? Mhm. Du bist dann immer der crazy Typ, der da irgendwann mal Drogen genommen hat. Und wenn ich eins nicht so gerne mag, dann ist halt, klar könnte man sagen, ich sehe auch aus wie so ein Klischee oder so, aber ist mir relativ egal. Aber mir ist das halt zuwider, wenn man zu sehr in so eine Klischee-Schublade reingesteckt wird und so. Das erzählen zwar viele oder so, aber ich hatte da einfach keinen Bock drauf. Und ich weiß bis heute nicht, ob das so ganz richtig war oder auch nicht. Vielleicht war es auch einfach die komplett richtige Entscheidung, weil, keine Ahnung, sonst wäre ich jetzt irgendwie ein komischer ProSieben-Moderator oder so und würde es hassen, weil ich da immer mit Leuten zu tun habe, ja, die ich scheiß finde oder so. Ja.
Also war diese ganze Zeit mit Crazy Planet, war das so ein Ding, wo du sagst, würde ich jetzt heute nicht nochmal machen? Oder war diese Entscheidung zu sagen, nee, ich arbeite nicht mit diesen komischen Management-Dudes zusammen, sondern ich ziehe mein eigenes Ding durch?
Ja, witzigerweise habe ich, glaube ich, vor 4, 5 Jahren für einen Sender namens ProSieben Max nochmal was Ähnliches gemacht. Da war ich dann in den USA im Knast und all sowas. Sagen wir mal so, ich fand das ganz cool, dass das auf ProSieben Max lief, weil ich wusste, das sieht eh keine Sau. Und
Special Interest.
Ja, genau. Und also die Drehs an sich sind ja da nicht schlechter, ne? Oder wir waren da mit irgendwelchen Preppern unterwegs und in Rumänien in einem Ghetto und halt schon edgy, harte Geschichten. Ich meine, man muss auch nicht drum herum reden, das ist ja dann auch alles ganz okay bezahlt, ne? Und man muss auch seine Miete zahlen, da macht man das halt. Aber auch da, in dem Moment habe ich jetzt nicht gedacht so, ey, jetzt mache ich mir ein mega krasses, fancy Instagram-Profil oder so, ja, und treibe mich so als Marke voran. Da hat eh noch mal so ein kompletter Paradigmenwechsel meiner Meinung nach stattgefunden. Ich weiß noch, als ich früher angefangen habe, Anfang der 2000er fürs Fernsehen zu arbeiten, wenn du da mit einer Kamera rumgelaufen bist, 70% der Leute sind Deckung gegangen, haben gesagt, verpiss dich bloß so, ne? Und heute drückst du auf dein Smartphone und jeder performt und jeder will irgendwie wer sein. Und klingt jetzt vielleicht plakativ oder arrogant oder so, aber ich war halt zu einer Zeit in den wirklich, also in einem großen Medium vertreten, wo das noch etwas, ja,
anders war einfach.
Ja, und halt auch besonders irgendwie. Und dann dachte ich so, und dann, vielleicht habe ich es auch für mich so ein bisschen abgehakt, dass ich dachte so, ey, habe ich schon mal gemacht so. Und wenn jetzt alle das, genau das wollen, muss ich mich dann auch noch in diese Reihe mit anstellen? Muss ich dann gegen Leute konkurrieren, die, keine Ahnung, die halt nicht die allerhellsten Kerzen auf der Torte sind, weißt du? Aber ja, dafür optisch irgendwie abliefern oder was auch immer, ne? Vielleicht will man sich diesem ganzen Struggle gar nicht mehr hingeben. Ich meine, ihr konkurriert ja auch nicht mit Mark Forster oder Tim Bensko, weil ihr das nicht wollt und ne, man will das halt einfach nicht.
Nee, vielleicht, das ist ein ganz anderer Schnack. Aber was ich vorhin noch fragen wollte, ist das, weil du meintest, dass du nicht sicher bist, ob das so die beste Entscheidung war oder dass du da in dem Moment, dass es halt vielleicht so ein bisschen so eine arrogante Entscheidung war, lag das vielleicht so ein bisschen daran, dass in der Zeit sehr schnell sehr viel geklappt hat und du irgendwie das Gefühl hattest, das schaffe ich auch selber, ich brauche niemanden, weil genau dir das so, alles so ein bisschen so zugefallen ist sozusagen.
Genau so ist es. Ja, das ist so dieses, frag mal heute einen Typen, der in den 80ern mal Lude war auf dem Kiez, wie viel Geld er gespart hat. Weißt du? So vom Prinzip her. Ja. Wenn einem etwas so leicht zufliegt, ja,
ja,
dann wertschätzt man das, glaube ich, auch nicht so, als wenn man da irgendwo jahrelang drauf hingearbeitet hätte. Ne? Und wenn ich jetzt jahrelang mit Management gearbeitet hätte und dann irgendwann hätte ich eine große Show auf ProSieben gekommen, dann hätte ich natürlich, ne, hätte ich mich natürlich sehr gefreut und was auch immer, weil man natürlich da hingearbeitet hat. Aber ich habe da nie drauf hingearbeitet, sondern ich habe zur richtigen Zeit die falschen Leute getroffen und durfte dann am Amazonas vor laufenden Kameras irgendwie meinen Ayahuasca-Rausch auskotzen, so, ne? Nee, das war cool, so wie das war, aber ja, weiß ich auch nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dann also keine Ahnung, wenn ich bei dem Sender geblieben wäre, das, ich glaube, es wäre irgendwann erschöpft gewesen, was sie mit mir da machen können. Ne? Also ich bin jetzt kein klassischer Showmaster oder was da läuft. Ich weiß nicht. Ich gucke ProSieben nicht. Ne? Ich weiß, dass Joko und Klaas da viele Sachen machen. Aber ich fühle mich, ich habe da nicht mehr dieses Geltungsbewusstsein. Ne? Also ich kann auch wunderbar hinter der Kamera arbeiten für die Sportschau und bin damit genauso happy und gehe nach Hause, als wenn ich irgendwie einen Affen vor der Kamera mache. Aber ich muss das nicht mehr machen.
Ist ja auch total, also ist ja auch nicht weniger spannend, ne, teilweise dann auch mal irgendwie in eine andere Welt reinzuschnuppern, so. Das stelle ich mir ja zumindest vor, so. Also.
Ja, und das ist halt auch ein Vorteil, also wie gesagt, ich bin seit 2003, glaube ich, Freiberufler und, also kann ja auch mal schwer sein, aber da ich schon sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe und mich in diverse Sachen immer reinfummeln kann, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, weil ich, wie gesagt, schon relativ viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und wenn ich jetzt nur der crazy tätowierte ProSieben-Moderator wäre, dann würde ich jetzt hier vielleicht gar nicht mit euch sitzen können, weil ich keine Kohle mehr für den Computer hätte oder so. Ne?
Keine gab's Ahnung. Gab es eigentlich Jobs, die es vorher gar nicht gab, die du selber erfunden hast und dem Arbeitgeber quasi aufgeschwatzt hast?
Nee, in dem Sinne nicht. Aber wo wir wieder bei dem übergeordneten Thema Scheitern wären, mir ist es natürlich passiert in meiner Freiberuflerlaufbahn, dass ich mir Sachen ausgedacht habe oder Firmen oder potenziellen Auftraggebern Ideen vorgeschlagen habe, wo ich dachte, ey, das passt wie Arsch auf Eimer, das muss eigentlich klappen. Das ist so naheliegend und logisch. Also wenn die da nicht anspringen, dann weiß ich nicht. Und zwei Monate später sitzt du da und denkst so, krass, ey, hat nicht geklappt so. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, ich bin so ein bisschen sehr audioaffin. Ich habe irgendwie eine teure Anlage zu Hause und so bekloppte Kopfhörer und sowas. Und genau, und diese Branche, also die so sehr hochwertiges Hi-Fi-Equipment herstellen, die haben so ein bisschen das Problem, das Klientel ist halt meist relativ alt, ne? Also so alte weiße Männer, so die Kohle haben und dann dafür Geld ausgeben und es ist alles extrem unsexy und also so Deutschland in den 80ern, das ist echt schwierig. Aber die Firmen selbst wollen da auch irgendwie so ein bisschen raus und auch jüngeren Leuten, in Anführungszeichen, also mal ein bisschen beibiegen, dass geiler Klang irgendwie was Tolles ist. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich habe da Anknüpfungspunkte und ich habe super, seit anderthalb Jahrzehnten oder noch länger arbeite ich mit Musiklabels zusammen und kenne da Leute. Lass das doch zusammenbringen. Sprich, warum stellt man nicht ein neues Album von Massive Attack vor in einem geilen Raum mit einer geilen, riesen, tollen Anlage und dokumentiert das dann, ne? Und zeigt auch mal etwas jüngere Leute, die da wirklich begeistert sitzen und hören eine neue Platte. Also Label zufrieden, Hi-Fi-Equipment-Hersteller zufrieden, das irgendwie total schlüssig irgendwie zusammen präsentiert oder was auch immer. Und also gebt ihr mir mal Feedback. Also das erscheint mir erstmal logisch, oder?
Nee, das erscheint mir insoweit nicht logisch, weil ich da so schon völlig die Hoffnung verloren habe, dass das noch irgendeine Relevanz hat. Ich glaube einfach, das Problem ist, ich habe letztens vor ein paar Tagen habe ich noch ein Interview gesehen und da wurde ein renommierter Mixing-Ingenieur gefragt, wie prüfst du deine Platten mittlerweile? Und da ging es um natürlich relativ kommerzielle Musik, die Kids auch feiern so. Aber er sagte...
Auf dem iPhone ohne Kopfhörer wahrscheinlich, ne?
Exakt so. Die Platte muss auf dem iPhone
so hören die Musik.
Ohne Kopfhörer gut klingen. Darauf, ich mische meine Platte so, dass es da gut klingt, weil 70% der Leute hören da die Musik. Und das ist insofern, ich finde die Idee total geil, weil ich selber Musikfan bin, weil ich es nachvollziehen kann, dass man irgendwie 5.000 € für einen Kopfhörer ausgibt. Das ist für mich total schlüssig. Aber ich glaube, da sind wir echt so ziemlich allein.
Aber ich hab da auch bewusst den Namen zum Beispiel Massive Attack gewählt. Ja. Man hätte da nicht den neuesten Deutsch-Proll-Hip-Hop präsentiert so. Hm. Ne? Sondern man hätte, klar. Ne, man hätte sich Bands ausgesucht.
Anderes Klientel.
Radiohead, No Twist. Ne, wo man weiß, so Leute legen da, also wissen, dass es da auch so ein Stück weit um guten Klang geht. Ne? Also da hätte man schon sich orientiert. Ne? Das habe ich denen auch von Anfang an gesagt. Und die waren auch nicht uninteressiert, aber am letzten Ende ist es überhaupt nichts draus geworden. Und also für mich erschien das im Moment total logisch, aber da vielleicht muss man sich dann auch mal eingestehen. Ich meine, selbst Janosch hat ja jetzt gesagt, so Plöger, so geil war es jetzt auch nicht.
Nee, also ich meine, die Idee ist auch gut. Aber es ist halt leider so, dass, glaube ich auch, dass die meisten Leute, dass denen das einfach scheißegal ist, wie irgendwas klingt. Und das wird, glaube ich, immer schlimmer. Und im Umkehrschluss...
Ja, aber ich meine, die kennen es ja vielleicht auch nicht anders.
Ja, aber zum Beispiel die
Hi-Fi-Nerds... Ich muss auch erstmal eine richtig geile Anlage hören, um zu checken, dass da viel mehr geht.
Der Unterschied, ja klar, ne? Das ist wie mit... gutem Essen und viel mit allem. So, man kann das nur beurteilen, wenn man beide Seiten kennt. Aber ich glaube auch, dass diese Hi-Fi-Szene einfach, dass das auch so eine Blase ist, dass das einfach auch nicht so viele Menschen sind. Da kennen wir halt ein paar. So, aber ob das wirklich so viele sind, das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ich glaube, sehr wenig Leute wirklich Wert drauf legen.
Wie bist du denn da überhaupt zu gekommen? Wo war das? Wo hast du dann das erste Mal so gesagt, alter Schwede, das irgendwie meine Kompaktanlage von Akai vom Saturn ist doch nicht mehr so geil. Ich hole mir mal was anderes.
Ich hatte irgendwann mal einen Haufen Kohle.
Okay. Und da hast du einfach gedacht, okay.
Nee, hast du einen Führerschein? Da hab ich wirklich gedacht. Ja.
Ja, okay. Dann hätte ja sein können, dass du sagst, nee, Auto habe ich nicht. Dann habe ich mir halt eine Anlage, die so teuer war wie ein Auto, ins Wohnzimmer gestellt.
Ja, der Kartoffeldeutsche, sobald er ein bisschen Kohle hat, kauft er sich ein Auto, ne? Genau.
So ist das
leider. Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich habe ungefähr so einen Wert eines Autos in eine Anlage investiert. Aber ist auch schon ewig her und keine Ahnung. Also mir schien das irgendwie sinnig. Oder sagen wir mal so, das war zu einer Zeit, da habe ich schon längere Zeit mit Musik, Interviews machen und so weiter und so fort meinen Lebensunterhalt verdient.
Ja, und also so eine Art Rückfluss.
Bei mir war es eher so, ich war eigentlich müde vom Musik hören, weil ich das halt für meinen Beruf, also einfach beruflich machen musste. Ne? Okay. Also eine Platte hören, um ein Interview vorzubereiten und so weiter und so fort. Und meine Denke war, okay, dann besorge ich mir eine mega geile Anlage und dann habe ich wieder mehr Spaß an der Musik.
Ja, okay, das ist schlüssig und nachvollziehbar.
Aber war ein Irrglaube. Ne? Weil wenn du grundsätzlich von Musik genervt bist und eh in dem Modus bist, ich höre das jetzt nicht privat, sondern ich höre das, weil ich das hören muss.
Muss, ne? Genau.
Das ist voll schlimm. Ne? Also das raubt
ja,
dir echt
halt Arbeit.
Ja, genau. Ne?
Und, also irgendwelche Musikjournalisten und Redakteure, die zum Beispiel, wie es ja in manchen Printheften, die es noch gibt, gibt diese Soundchecks, wo die Alben, die in dem Monat erscheinen, bewertet werden und du musst dir da irgendwie 50 Platten anhören, von denen du 40 irgendwie entweder völlig öde oder scheiße ja. findest. Das hat ja, ja auch nicht
ich mein,
so
ich
richtig
weiß,
viel mit Spaß zu tun. Ne?
Ja, ne? Und selbst wenn du mal durchskippst oder so, ne, ja, das ist Schweinearbeit so, ne? Das macht halt irgendwann keinen Bock mehr. Und ich bewundere halt Leute, die halt, ich kenne auch relativ viele Leute, die bei Musikmagazinen arbeiten und da gibt es nicht viele, die sich dann so dieses Feuer noch erhalten haben, ne? Aber die gibt's und die respektiere ich total. Irgendwie so ein Jan Schwarzkamp oder so, der schon ewig bei der Visions ist, der brennt immer noch volle Kanne, ne? Also wenn du den mal irgendwo triffst, dann erzählt er dir sofort irgendwie von 10 neuen Bands, von denen du noch nie gehört hast und du denkst so, Alter, du machst das seit 20 Jahren.
Ja, der
Jahren.
Ist immer noch.
Ne? Ja, ich finde das total erstaunlich. Ich selber hätte schon sowas von den Kaffee auf, so, ne? Aber, und da
ja,
sind
ist,
dann
ich,
solche Leute
selten.
Da genau auch richtig, ne?
Das ja? ist super Weil's, selten in diesem ne? Beruf, glaube ja. ich.
Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als dann so frustrierte Altredakteure, die ja. das nur noch machen, weil sie damit irgendwie ihre Miete zahlen und ansonsten nichts. Ne? Ja.
Aber gab es denn abseits ja. von den Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, so einen Punkt, wenn du jetzt sagst, ich bin schon 20 Jahre irgendwie freiberuflich unterwegs, wo du gesagt hast, da habe ich so richtig in die Scheiße gegriffen und das war aber auch genau richtig, dass ich in die Scheiße gegriffen habe, weil sonst hätte ich vielleicht andere Sachen nicht machen können, die dann irgendwie daraus resultiert sind.
Mm-hmm. Boah, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir natürlich im Vornherein auch gestellt hätte oder gestellt habe, Entschuldigung, aber lässt sich tatsächlich so einfach irgendwie nicht beantworten, weil immer ja, weil es bei mir im Leben eigentlich immer irgendwo hingeführt hat, so, ne? Also es ist jetzt aber auch nicht so, nur weil man Freiberufler ist oder selbst wenn man da ganz gut drin ist oder ganz gut über die Runden kommt, dass man jetzt jeden Monat irgendwie 7 unterschiedliche interessante Projekte auf dem Tisch hat und du davon 5 ablehnen musst, ne? Und dann 3 Monate später sagen, ah gut, dass ich das abgelehnt habe, weil jetzt habe ich Zeit ja. für das andere oder so. So ist es halt auch nicht. Ne? Also es gibt auch Jobs, die muss man halt einfach so machen. Ich habe in letzter Zeit, und das ist halt auch das Ding, dieses Ego, habe ich tatsächlich ein bisschen runtergefahren. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Zeit, als ich so um die 30 oder Anfang 30 war, wo mir halt diese ProSieben-Sachen so zugeflogen sind. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit, keine Ahnung, ich habe irgendwelche Videos gedreht für eine Zahnärztekammer, so. Und dann sitzt du da mit 16-jährigen Zahntechniker auszubildenden und quatscht mit denen eine Runde, weil es halt einfach mein Beruf halt auch ist, ne? Und ich finde das auch total legitim, einfach mal
absolut.
Einfach nur mal etwas abzuliefern, nach Hause zu gehen, das Geld dafür zu bekommen und dann da nicht mehr groß drüber nachdenken, ne? Ich finde das fast ja. angenehmer, als wenn es immer so gefordert wird, so, ja, der Freiberufler, der verwirklicht sich und so und der muss da brennen. Das ist bei mir, weil ich ja, wie gesagt, schon so unterschiedliche Sachen gemacht und gesehen habe, hat sich das so ein bisschen relativiert über die Jahre. Ne?
Ja, aber das
also
ist
ich
ja,
bin auch mal froh, wenn es einfach, ja.
Das ist ja so, also entweder, wenn du so unterschiedliche Sachen machst, so viele unterschiedliche Sachen, dann sagt, kann einer sagen, aber der kann sich nicht festlegen. Oder auf der anderen Seite, der kann irgendwie alles. Und vermutlich liegt die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte so, ne? Aber es hört sich zumindest bei dir so an, dass dieses, ich mache ständig unterschiedliche Sachen, ich habe auch Bock, immer mich irgendwie neu irgendwo reinzufuchsen, dass das eher von Vorteil war als von Nachteil so.
Ey, total, ne? Und das war halt auch so ein Ding, wir waren gerade schon irgendwie bei Robbie Williams und es gab ja immer noch diese 8 Minuten dieses Interviews, die tatsächlich, ja, wo inhaltlich mehr rüberkam als, was macht man denn mit einem Amphetaminkater? Und zwar hat er mir irgendwann klipp und klar gesagt, meint er so, ey, Alter, ey, ich trete jeden Abend vor 60.000 Leuten auf, mach das 3 Wochen und für jeden Menschen dieser Welt ist es ein Job. Es ist ein richtig geiler Job und ich werde viel zu hoch bezahlt dafür, aber er meinte, irgendwann ist alles ein Job, alles, ne? Und er meinte, da gehen halt auch viele dran kaputt, ne? Weil er kennt natürlich noch ganz andere Musiker, er war damals schon einer der Größten und meinte so, ey, wenn du das 10, 20 Jahre machst, dann bist du irgendwann Bono, ja? Und ja, da soll jetzt sich selber seinen eigenen Senf zusammenreimen, was das heißen könnte oder was das bedeuten könnte oder wofür diese Aussage stehen könnte, ne? Aber
und, ich glaube, das ist die größte Kunst in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte, sei es Schauspielerei, Moderation, Musik, Sport, was auch immer, dass man es schafft. Natürlich ist es ein Job, aber dass man es irgendwie schafft, sich selbst einzureden, dass es das nicht ist, dass es trotzdem ein Hobby ist und dass es einem Spaß machen soll und dass man natürlich die bestmögliche Leistung abruft, aber dass man es halt nicht, es darf sich halt nicht anfühlen wie, ich gehe ins Büro. Also der Schritt auf die Bühne und der Weg ins Büro sind halt wirklich zwei sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber klar, das schleicht sich halt ein, aber irgendwie muss man das schaffen. Ich glaube, das ist die Kunst.
Ja, vor
das
allem,
sich
ich mein,
irgendwie zu bewahren.
Ja, ich meine, bei euch oder als Musiker ist es ja nochmal ganz anders. Da ist ja die unmittelbare Reaktion, ne? Und der, wenn er in der ersten Reihe dich anguckt und sofort siehst, du hast keinen Bock, ne? Dann merkt er das ja. Ob ich jetzt gelangweilt bei einem Interview unter der Kamera stehe und ein Interview führe mit irgendwem oder nicht, das kriegt ja gar keiner mit so, ne? Das
ja,
ist
ja gut,
mal,
klar.
Ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Und was man allerdings auch nicht unterschätzen darf oder was man heute einfach mal so thematisieren sollte, ich habe halt auch meistens frei, ne? Das ist teilweise absurd, weil es ist, also natürlich könnte ich noch viel mehr Akquise betreiben und mich noch viel mehr zuscheißen mit Arbeit oder was auch immer, aber meistens ist es so bei so freiberuflichen Tätigkeiten, die sind dann über einen bestimmten Zeitraum begrenzt, ne? Und man wird meistens dafür relativ gut bezahlt, ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen und deshalb bin ich halt auch immer dankbar. Das ist so eine Mischung, ist so eine Mischung aus Demut, Dankbarkeit und ich habe eigentlich schon vieles so für mich persönlich abgehakt und gemacht. Ne? Also ich bin jetzt nicht zu selbstzufrieden oder was auch immer und ich habe auch immer noch Bock auf Sachen. Aber es hat sich glücklicherweise so ein bisschen mehr eingelevelt, ne? Dass ich, wie gesagt, auch Sachen machen kann, wo ich denke so, ey, das ist jetzt nicht das Geilste, aber das ist völlig okay und es ist gut bezahlt und das mache ich jetzt 2 Tage und keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich habe für Live Nation, so den größten Konzertveranstalter, die auch Rock am Ring machen und so, ne, da habe ich auch schon auf der Bühne da rumgehampelt und die ganzen Backstage-Reportagen gemacht und so vor der Kamera. Habe dann aber auch gleichzeitig für die, keine Ahnung, bei der Cirque du Soleil-Einweihung mit Verona Feldbusch gelabert, so, weißt du? Und es ist alles, es ist beides völlig in Ordnung, so, ne? Also ich will nicht nur den ganzen Tag Metallica interviewen und ich will auch nicht nur Zahnärztekammer-Videos machen, aber so irgendwo dazwischen, wenn sich da irgendwo so einpendelt, ist das fein für mich. Oder in Madrid einen Toni Kroos treffen.
Aber diese Abwechslung ist halt wichtig, ne?
Diese Demut und Dankbarkeit, die kam vermutlich dann auch erst in den letzten Jahren, oder? Oder hat man die auch schon mit Anfang 30? Vermutlich nicht, ne?
Nee, da hatte ich großes Maul und mir ist ja relativ viel zugeflogen und da wusste ich nicht so wirklich, was das ist, ne? Und natürlich hat man halt auch mal so Zeiten, wo es dann nicht so hundertprozentig läuft und man sich so ein bisschen denkt, warum ist denn hier der Wurm drin? Also jetzt zum Beispiel diese, wo sich die Labels mit HiFi-Herstellern zusammenbringen wollte, da habe ich da irgendwie 2 Monate dran rumgefummelt, ne?
Für nichts im Endeffekt.
Immer wieder versucht und so weiter und am Ende für echt gar nichts so, ne?
Und, ja, das ist das Problem. Also manchmal, das ist ja, also ich, wir sind ja alle drei selbstständig, ich habe die Erfahrung gemacht, das, was du vorhin meinst mit, man hat auch zwischendurch auch mal Zeit. Leute, die normal arbeiten, in Anführungsstrichen, die können das immer gar nicht so richtig fassen oder einsortieren. Und also für die ist das so völlig unvorstellbar. Aber es wird halt auch immer vergessen, dass wir dafür aber auch zu völlig unchristlichen Zeiten arbeiten dann, im Gegensatz, wo andere Leute halt eben nicht arbeiten. Ja. Und im Endeffekt nimmt sich das wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber du hast dich dann quasi so ein Stück auch für Lebensqualität entschieden, jetzt im fortschreitenden Alter, anstatt jetzt irgendwie 15 Stunden jeden Tag zu arbeiten und dich super krass zu stressen für sehr viel Geld. Da hast du dir quasi so ein bisschen so den Druck selber genommen.
Tatsächlich, weil, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin 42 so und also man wird halt irgendwann mal so ein bisschen ruhiger und entspannter, ne? Also sollte man, glaube ich. Also wenn ich jetzt den 30-jährigen Oliver Plöger treffen würde, wow, Alter, ne?
Da hätte man sich das nicht vorstellen können, ja. Dass du mal ruhiger wirst, meine ich.
Ja, schwierig. Also ich glaube, das ist dann, glaube ich, irgendwann auch peinlich, ne? Also wenn du immer der Vollste bist und immer der Lauteste.
Mit Würde altern quasi.
Jetzt tut man nicht so, als wenn ihr schon 60, ey, so voll der Rentner-Talk jetzt hier zwischen. Ich meine, ich bin ja zum Glück noch ein paar Jahre jünger als ihr, aber.
Ja, nein, aber ich weiß, was er meint. Also es dass man irgendwann.
Davon ab, Würde ist ein großes Wort, Alter.
Würde. Ja, gut.
Aber ihr beide, das möchte ich auf jeden Fall noch ansprechen, ihr beide habt ja auch eine. Also Jan und
Nein.
Nee, ich muss weg. Tüt.
Nee, ihr habt ja auch eine musikalische Vergangenheit zusammen. Ihr habt, was kaum einer weiß, in einer der größten Bands der Welt zusammengespielt. Habt, glaube ich, zweimal Rock am Ring geheadlined, ne? Oder wie genau war das? Ich kann mich nur ganz dunkel erinnern.
Tja. Da ist er ausnahmsweise mal sprachlos. Ja, eigentlich hatten wir den Headliner-Slot, aber wir mussten dann immer noch ganz kurzfristig mit einer anderen Band tauschen, die im Stau stand. Deswegen haben wir dann immer am Nachmittag gespielt. Aber und eigentlich so richtig groß waren wir auch nur in Japan. Also die Rede ist natürlich von Laser.
Laser!
Shoutout an Jochen, Olli und Mikisch. Das ist auch schon sehr lange her, also ich glaube 2004, und dann sind die auf die völlig wahnwitzige...
Jan, ganz kurz, das Geile ist halt auch immer, ich sage auch immer, ich glaube, das war so 2004, aber ich weiß sowas von hundertprozentig, dass das 2004 war.
Ja, stimmt eigentlich.
Man versucht das immer so ein bisschen runterzureden, ja, da Rock am Ring und so.
Ja, genau. Nee, und dann haben die uns wahnwitzigerweise nochmal eingeladen, 2010, und dann... Da kommen wir wieder zum Scheitern, da flogen Gegenstände durch die Luft und wir reden nicht von Regentropfen. Ja. Da ist uns ein wenig Hass entgegen.
Ja gut, aber das war ja wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann mich auch noch an so YouTube-Videos erinnern, es gab, glaube ich, so ein paar Aufzeichnungen von dieser Show. Das war ja wirklich voll mit vollem Bewusstsein oder... Bewusstsein weiß ich nicht, wenn man euch da so gesehen hat, aber zumindest war das lachend in die Kreissäge par excellence, ne? Weil das war ja
par excellence, ja.
Vorprogrammiert. Mehr ging nicht. Ja.
Aber wie genau ist es dazu gekommen? Mag das einer von euch nochmal in kurz abreißen?
Das dürfen wir, glaube ich. Ich glaube, die Verjährungsfrist ist 99 Jahre. Ne? Das ist so ungefähr dieser Status, den Deal, den Hongkong mit England und China ausgemacht hatte, ne?
Ja.
Also, und das ist auch ähnlich politisch brisant, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, wir kannten jemanden, der jemanden kannte, der da was zu sagen hatte.
Genau.
Und das ist halt.
Und der das für eine super Idee fand, uns da auftreten zu lassen. Und das mal kurz für die Leute, die es nicht kennen, das sind ja dann doch zwei, drei da draußen vielleicht. Das war so eine Glamrock-Band, was man jetzt nicht ganz so ernst gemeint hat vielleicht. Und wir sahen auch ziemlich scheiße aus, muss man sagen, auf der Bühne. Ja. Ich erinnere mich an dich in einem, lass es mich türkis mintfarbenen Ringerdress nennen. Und ich erinnere mich an eine Aftershow-Party, wo du Pharrell Williams von der Tanzfläche verwiesen hast, weil du Breakdancen wolltest auf der Aftershow-Party und er dich einfach völlig fassungslos angeguckt hat. Das war auf jeden Fall echt ein großer Moment. Das war
Pharrell Williams ist der Bassist von Metallica, ne?
Ja, genau.
Ey Jan, ey, schön solche Infos immer zugetragen zu bekommen. Kann ich mich 0,0 dran erinnern. Also,
ist ja auch schon was her. Und du hattest ein, zwei Becks vielleicht getrunken und dann. Ja. Und es war ja auch schon spät, ne? Nee, und wir haben das halt voll durchgezogen.
Wir kamen ja gerade frisch aus Japan und wir waren natürlich so hart gejetlaggt. Ne? Ja. Da kommt man schon mal durcheinander, ja.
Nee, und wir haben das halt gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Wenn wir schon nicht spielen können, dann haben wir wenigstens eine Limo und alle irgendwelche Geilen im Klamotten und mal halt so richtig auf dicke Hose gemacht. Und dann kam aus den Boxen aber eher so ein laues Lüftchen, sag ich mal.
Ja.
Und aber war auf jeden Fall legendär. Das muss man sich erstmal trauen, sich damit bei Rock am Ring auf die Bühne zu stellen. Ne? Das,
ja. Ich hatte dann auch für den 2010er Auftritt hatte ich dann auch ein Intro gebastelt, bevor wir da auf die Bühne marschiert sind. Und das war Halleluja von Händel. ne, jeder kennt es. Und das war dann gespickt mit sogenannten IDs, die ich überall die Jahre meines Interviewer-Daseins gesammelt hatte. Sprich, ich habe nie ein Foto gemacht mit irgendeinem Promi, sondern ich habe dann immer was zu Laser einsprechen lassen. Ne? Und da war dann Halleluja und dann kam aber einmal die Stimme von besagten Robbie Williams und der sagte dann zwischen Halleluja, also wie gesagt, Alterna Stage, ich glaube 16.15 Uhr, Rock am Ring, 30.000 Leute vor der Bühne und dann erklang die Stimme von Robbie Williams und die sagte, this is Robbie Williams, this is Laser and this is fucking Scheiße. Ne? Und dann war auch noch Dave Grohl von den Foo Fighters, the second best band in the world, because everybody knows the greatest band in the world is Laser. Ne? Und da haben die Leute im Publikum natürlich schon gedacht so, wow, was kommt jetzt? Und dann kamen wir, ne? Und dann aus Sicherheitsgründen vorzeitig die Bühne verlassen zu müssen. Allerdings, wie gesagt, ich hatte ja schon wir hatten ja schon Erfahrung, 2004 mussten wir auch vorzeitig die Bühne verlassen und 2010 hatte ich mir dann was in der Hinterhand behalten sozusagen und wir mussten halt auch 2010 aus Sicherheitsgründen, weil die Leute wieder Sachen geschmissen hatten, vorzeitig von der Bühne und dann standen wir hinter der Bühne und auf einmal hörtest du das Publikum nur Zugabe, Zugabe bis zum geht nicht mehr schreien, donnernder Applaus. Und ich glaube, Jochen, unser Sänger, sagte so, Alter, was geht ab, ey, jetzt wollen die doch noch Zugabe, was ist denn hier los und so. Und dann habe ich denen nur gesagt, so, ey, das ist ein AC/DC-Konzert von 1983, das habe ich auf USB-Stick dem Mischer gegeben. Das heißt, der Applaus, die Zugabe-Rufe kam vom Band. Und das fand ich im Nachhinein eigentlich noch mit am geilsten, weil du hast echt ins Publikum geguckt. Ich habe hinterm Vorhang noch so ins Publikum, weißt du, die Leute checken irgendwie SMS oder was oder drehen Kippen, ne? Und niemand rührt sich und du hörst über die ganze PA-Zugabe. Das war so richtig absurd, ey.
Ja, und die zweite Show dann am nächsten Tag bei Rock im Park haben wir nicht gespielt, weil wir freundlich gebeten wurden, diese Show bitte nicht zu spielen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne?
Aus Sicherheitsgründen. Aber wir haben die Kohle gekriegt, glaube ich.
Ja.
Die ganzen verdammten 57 Euro.
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Zeit. Also,
aber man darf sich jetzt nicht auf eine Reunion freuen.
Freuen durfte man sich auf das Debüt schon nicht.
Noch nie.
Ne? Oder auf die erste Probe. Ne? Also mit Freude war da auch nicht viel. Also keine Ahnung.
Wir haben ja immerhin schon seit 10 Jahren den Albumtitel The Golden Album, aber wann das jemals erscheint und ob, das bleibt das große Geheimnis der Musikgeschichte.
Ja.
Und wir werden es sehen.
Ja, sehr schön. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit vielen lustigen Anekdoten von dir. Wir möchten das gerne wieder mit ein bisschen Musik abschließen. Haben bei Spotify eine Playlist, wo wir wöchentlich jeder 2 Tracks draufpacken. Und vielleicht hast du ja 2 Songs, die du
ja,
den Zuhörern gerne vorstellen würdest, wo du sagst, das muss man auf jeden Fall gehört haben?
Ich wusste das natürlich im Vorfeld, ne? Also wir hatten unglaublicherweise im Vorfeld, ja, so Spontan-Songs, das ist der Endgegner, das hasse ich, ne? Das geht gar nicht so. Eine meiner absoluten Lieblingsbands ist über all die Jahre Thrice geworden aus Amerika, wo fast jedes Album stark ist und ich glaube auf dem vorvorletzten Major Minor gibt es einen Song, so letztes Viertel, 8. oder 9. Track, Listen Through Me heißt der, sehr emotionale und sehr schöne, zeitlose Rockmusik ist das. Also die schaffen es echt immer so, eben nicht ins Klischee reinzufallen. Also es gibt, ist ganz schwierig, finde ich. Empfinde vielleicht auch nur ich so.
Nee, ich weiß genau, was du meinst. Das ist manchmal so ein bisschen an der Grenze zu, so ein bisschen cheesy, aber es ist nie wirklich cheesy. Es ist immer so, es ist sehr emotional.
Dann kommt irgendeine Disharmonie oder irgendein anderer Akkord, den du eben nicht erwartet hast und dann denkst du so, ey, die sehen das anscheinend genauso, weil es gibt so Akkordfolgen, muss ich euch nicht erzählen, die hat jede fünfte Band schon mal in irgendeiner Form irgendwie gespielt und da dann eben Schlenker zu machen und das eben genau nicht so, das ist schon immer ganz geil. Und eine zweite Band, ich wundere mich extrem, dass die nicht viel größer und bekannter sind, aber so geht's fast bei allen Bands, die ich geil finde. bis auf Laser und Long Distance Calling natürlich. Und zwar ist es eine Band aus Dänemark, Kellermensch heißen die, deutscher Name, dänische Band. Und die klingen so ein bisschen so, als hätten sich Arcade Fire mal kurzerhand umentschlossen und haben gesagt, lass mal eine Hardcore-Band gründen oder lass mal irgendwie Hardcore in unseren Sound einfließen lassen. Klingt sehr theoretisch jetzt, aber einfach mal reinhören, da weiß man vielleicht, was ich damit meine.
Spannende Mischung. Also Kellermensch.
Ja. Kellermensch aus Dänemark, genau.
Janosch.
Zwei Alben raus. Ach so, ich habe noch gesagt, gar nicht gesagt, welchen Titel, ne?
Das ist richtig.
Das zweite Album heißt, glaube ich, Goliath. Und da gibt es, ich glaube, 7. oder 8. Song, Lost at the Sea heißt er, glaube ich. Also werdet ihr finden.
Okay.
Ja. Super. Ja, danke schön für die beiden Songs. Ja. Ich würde an dieser Stelle zum einen würde ich einen Track nehmen von der neuen Run the Jewels Platte. Die ist jetzt, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Die haben sogar aufgrund der ganzen Vorkommnisse jetzt in den USA, was da so passiert ist, haben die Platte ein paar Tage vorgezogen, haben die schon mal online gestellt. Ich finde die musikalisch total frisch so, also auch in diesem ganzen Hip-Hop-Kosmos teilweise schon fast so ein bisschen Crossover, weil die immer wieder versuchen, auch neue Elemente da irgendwie mit reinzubringen. Und total gelungene Platte, auch mit geilen Gästen. Ich glaube, bei einem Song ist der Rage Against the Machine Shouter dabei.
Aber ist eigentlich im weitesten Sinne Hip-Hop so?
Es ist im weitesten Sinne Hip-Hop. Es sind auch beide, glaube ich, schon über 40. Das ist ein weißer Rapper und ein schwarzer Rapper. Aber auch die Platte hat total, auch lyrisch, hat was zu sagen und vor allem auch, ja, ist sehr politisch teilweise die Platte, eben auch musikalisch total gelungen. Und ich finde auch, dass gerade so Hip-Hop und Rap-Musik in Deutschland ganz speziell so immer mehr eigentlich null Aussage noch hat, also ist ja völlig überhaupt nicht mehr gewünscht, sondern es geht nur um fette Karren und um Kohle und Sahara und weiß ich nicht. Und da finde ich es einfach mal auch echt frisch, mal wieder eine Platte zu hören, die auch was zu sagen hat. Und deswegen würde ich halt von der neuen Run the Jewels, 4 heißt sie, Ulalala heißt der Song, ist der zweite Track, glaube ich. Ist auch,
klingt jetzt aber nicht so tiefsinnig.
Ja, das wäre zum einen ein Song, den ich gerne draufpacken würde. Und zum anderen finde ich, Jan hat in der letzten Zeit immer so ein bisschen auch weibliche Stimmen hier bei uns gefeatured. Das ist vielleicht bei mir so ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen würde ich mal eine Band aus unserer Heimatstadt Münster draufpacken. Und zwar heißt die Band Koi. Ja, auch eine schöne Mischung, die die machen. Und da würde ich den Song Pamela draufpacken. Hört euch das unbedingt mal an.
Ist das die aktuelle
Single? Also Ulala und Pamela, ja?
Ja, meine beiden Songs. Ich wollte ja auch Run the Jewels nehmen, aber zwei müssen wir nicht nehmen. Also die Platte ist wirklich großartig. Ich entscheide mich für einen immer noch Geheimtipp. Ich glaube, die waren hier auch einmal auf Tour und da waren irgendwie 11 Leute in Köln. Und zwar The Black Queen.
Long Distance Calling.
Ja, richtig, genau. Ja. Nee, das waren nur 8 Leute.
The Black Queen.
The Black Queen, das ist der Sänger von Dillinger Escape Plan. Und die Band
klingt
komplett anders, als was du dir jetzt vorstellst. Das ist so 80er Jahre Wave. Super poppig,
ja.
Mega geile Platte.
Ja. Und er ist so ein Muckibuden-Typ, ne?
Rave, nein. Und der Song heißt Thrown into the Dark. Und das ist richtig gut. Und mein.
Er ist so ein Muckibuden-Typ, ne?
Das ist der Muckibuden-Typ, der mit der Porno-Darstellerin liiert ist. Und mal eine Zeit lang im Auto gewohnt hat. Ob die beiden da zusammen gewohnt haben, weiß ich nicht. Das wäre
du hast jetzt natürlich wieder die geilen Infos.
Ja, ja,
ne?
Klar.
Gut.
Ja, ich nehme als zweiten Song Pink Floyd mit Comfortably Numb. Ich kann das nie aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Mit dem, meiner Meinung nach, eine der besten Gitarren-Solos aller Zeiten. Ich habe es mir neulich 10-mal hintereinander auf YouTube nochmal reingezogen.
Mit dem Kinderchor und dem Lehrer, wir kennen's.
Nee, das ist was anderes, ey.
Aber nee, dieselbe Platte.
Das ist auf jeden Fall ein unfassbarer Song und ja, Pink Floyd, späte Liebe, keine Liebe auf den ersten Blick. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hatte auch große Lust, das irgendwann nochmal zu wiederholen, weil ich glaube, da ist man noch, da gibt's immer noch sehr viele Anekdoten. Also wenn einer Anekdoten zu erzählen hat, dann du.
Ja, aber ja, so viele Anekdoten waren das jetzt, glaube ich, gar nicht. Aber
nur so ein paar. Und ja, das war wirklich sehr spannend, sehr unterhaltsam. Macht euch noch einen schönen Abend.
Zum Ende kommen ist immer schwierig.
Zum Ende kommen ist immer schwierig. Ich ziehe jetzt hier die Reißleine. Jetzt ist hier Schluss.
Die Musik läuft auch schon, von daher alles gut. Ich wünsche
danke
euch noch
vielmals.
Einen schönen Abend.
Außerdem habe ich Hunger.
Habt einen schönen Abend und gerne mal demnächst nochmal mit einem Anekdoten-Special. Dann kram ich nochmal in mein Hirnwindel.
Oh ja. Dann fällt dir vielleicht auch wieder ein, bei welcher Show du auf dem roten Teppich gelaufen bist. Ciao.
Tschüss.